Wir haben heute hier ein Treffpunkt Klassik-Spezial zum Thema Musik im Alter, zum Welt-Alzheimer-Tag ist heute mit Katharina Eickhoff am Mikrofon. Und mein Gast die ganze Sendung über ist Professor Hans-Hermann Wickel, Musikpädagoge und Musikgeragoge. Eine Frage kam da nämlich schon von Frau Funk aus Nack. Die hat erzählt, hat angerufen und erzählt, ihr Ehemann hat beginnende Demenz, war Musiklehrer und verliert jetzt allmählich seine musikalischen Fertigkeiten. Die Frage, gibt es da was man tun kann, Herr Wickel?
Das ist schon eine schwierige Frage. Erstmal muss man, glaube ich, sich klar machen, jeder Mensch, der sich demenziell verändert, tut das auf seine Weise. Und das hängt natürlich auch mit seiner Lebensgeschichte zusammen, mit seiner Lebenswelt, mit seinem Umfeld. Wir haben fast 1,8 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger mit demenziellen Veränderungen.
Und es werden immer mehr, ne?
Es werden immer mehr, genau. Wir haben einfach in den letzten Jahren festgestellt, dass Musik das Medium ist, womit man Menschen mit Demenz oftmals noch erreichen kann. Und das bis tatsächlich in tiefe Phasen der Demenz hinein, wo alles andere nicht mehr funktioniert, verbale Zugänge nicht mehr möglich sind. Und gerade wenn Profimusiker sich demenziell verändern, kann das ein schwieriges Problem werden. Wir haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen von Menschen, die schon bei fortgeschrittener Demenz dennoch absolut in der Lage sind, weiter zu musizieren. Mhm. Sie wissen manchmal 5 Minuten später gar nicht mehr, dass sie Klavier gespielt haben. Sie können aber noch perfekt spielen. Und andere Menschen können komplexe Musik auch gar nicht mehr ertragen. In einem Buch wird das beschrieben, wo ein Demenzerkrankter selber sagt, ich kann komplexe Musik, Opern, Oratorien, Konzerte einfach nicht mehr verkraften. Das kann mein Gehirn nicht mehr verarbeiten. Und ich höre jetzt auch gern einfachere Musik, Beatles-Songs, Schlager. Und ich denke, man muss ausprobieren, begleiten, hineinhorchen, hineinforschen, wo kann man den Menschen unterstützen musikalisch und muss auch bereit sein, dann musikalische Veränderungen in Kauf zu nehmen.
Ja, und auch Rückschritte wahrscheinlich. Kann sein, am nächsten Tag ist das schon wieder nicht mehr so und er mag das gar nicht oder sie, was gestern noch toll war. Ne?
Ja, auch das ist typisch für die Erkrankung. Was heute Vormittag funktioniert, funktioniert heute Nachmittag nicht und umgekehrt. Und heute funktioniert morgen nicht. Und eine liebevolle Begleitung und Ermöglichung weiterer musikalischer Teilhabe auf dem Level, der dann eben möglich ist. Das ist das Einzige, was man machen kann. Ne?
In jedem Fall ist es aber doch schon so, dass Musik als Schlüssel in die Erinnerung funktioniert. Also bestimmte Stücke rufen Biografisches auf, Gefühle und Szenen, die dann irgendwie wieder emotional greifbar werden für so Menschen, die so ein bisschen auch von ihren Gefühlen weg sind. Ne? Also gerade demenziell veränderte Menschen kriegen da schon auch wieder ein Stück der eigenen Identität zu fassen, oder?
Ja, so ist es wirklich. Also wir haben sehr viel dieser Erfahrung gemacht, dass wir den Menschen gar nicht mehr anders erreichen können, aber mit Musik. Und das ist dieser schöne Begriff, den Sie auch gewandt haben, ein Schlüssel in Ihre Lebensgeschichte, in Ihre Biografie. Und dann gehen wieder Fenster auf aus der Lebensgeschichte und man weiß wieder, wer man war, der diese Musik gemacht hat, diese Musik gehört hat zu einem bestimmten Lebensereignis. Und das ist dann das, was wir als Identitas, als Wesenseinheit, Identität verstehen. Und dann ist wieder ein Stück weit die Identität, meistens natürlich nur für einen Moment, aber in dem Moment ist sie wiederhergestellt. Mhm.
Und es ist tatsächlich auch so, dass Musik ganz besonders lange auf der Festplatte bleibt, wenn man das mal so nennen will, oder wenn vieles andere schon gelöscht ist.
Ja, das ist das Phänomen, dass verbale Dinge oder auch Bilder nicht mehr erkannt werden und dekodiert werden können, aber Musik kann weiter dekodiert werden. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie in sehr tiefen Geschichten unseres Gehirns abgespeichert ist und die Wissenschaft hat festgestellt auch, dass es Zentren im Gehirn sind, die sehr stark mit Handlungen und mit Bewegung verknüpft sind, also das motorische Zentrum. Und sonst ist Musik ja auch, anders als die Sprache, sehr weit auf der Festplatte Gehirn sozusagen verteilt. Und irgendwo greift Musik dann noch wieder an Lebensgeschichten an und die werden dann wieder hervorgeholt. Und auf diese Weise kann man oft dann auch wieder mit dem Menschen in Kommunikation treten, wenn das eben auf andere Weise nicht mehr möglich ist.
Wir haben auch schon Anrufe bekommen, ganz tolle Einwürfe von zum Beispiel unserer Hörerin Anneliese Krämer aus Bad Krozingen. Sie hat 5 Jahre eine demenziell erkrankte Frau betreut und möchte einfach Mut machen. Also sie möchte das weitergeben an Angehörige von Demenzpatienten. Und zwar hat sie immer, wenn sie gegangen ist, Musik aufgelegt, um so diesen Abschied sozusagen besser zu machen, dass das also hier in dem Fall wirklich musiktherapeutisch gewirkt hat.
Sehr schönes Beispiel. Also Musik bietet sich einfach an, Beziehungen zu pflegen, Kontakte zu halten, Kommunikation zu ermöglichen. Und Musik ist etwas Verbindendes und Berührendes. Das Schöne an der Musik ist, dass sie uns berührt, ohne dass wir uns direkt berühren müssen. Das hat man ja jetzt auch so gesehen bei der Pandemie, bei den Hof- und Balkonkonzerten. Und so bleibt eine Verbindung durch die Musik, auch wenn man auseinandergeht. Mhm. Und das kann im Alltäglichen so sein, das kann auch in Bezug auf die Lebensgeschichte zurück sein. Also ein sehr schönes Beispiel, wie man Musik ganz einfach auch einsetzen kann im Alltag.
Ja, dann hat Ellen Bütow aus Winnenden angerufen und erwähnte die Tischharfe. Und Sie haben gleich wissend genickt. Mir hat das erst gar nichts gesagt. Was ist das für ein Instrument und was kann man da im Alter besonders gut damit anfangen?
Ja, die Tischharfe ist ja eigentlich ein Instrument, was in der Volksmusik sehr bekannt ist, gerade auch in Süddeutschland. Aber es hat eine Weiterentwicklung der Tischharfe gegeben, auch dass man zum Beispiel das Schallloch an eine andere Stelle setzt, sodass man unter die Saiten eine Notenschablone legen kann. Und das sind jetzt keine, in Anführungszeichen, richtigen Noten, sondern das sind so dicke Punkte oder leere Kreise und die signalisieren langer Ton, kurzer Ton. Und dann braucht man nur die Saite anzupfen, unter der also dieser Ton markiert ist. Auf diese Weise kann man ganz niedrigschwellig musizieren. Ja.
Also man muss nicht Noten lesen können.
Genau. Mhm. Jeder von uns kann sofort ein Lied, was sozusagen auf dieser Schablone skizziert ist, nachspielen. Mhm. Und diese Harfen nehmen gerade so einen Siegeszug auch in der alten Arbeit. Sie kommen eigentlich ursprünglich aus der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen.
Ja.
Und also etwas Inklusives in gewisser Weise. Und wir haben sehr viele Erfahrungen damit gemacht, dass in alten Einrichtungen oder auch darüber hinaus mit diesen Instrumenten musiziert wird, weil man auf sehr schnelle Art und Weise an Spielen kommt. Man kann auch mehrstimmig spielen, ne? Die Partituren, da gibt es inzwischen auch Computerprogramme, denen man das einrichten kann.
Mhm. So, und Frau Bütow aus Winden, die das aufgebracht hat, die hat das tatsächlich mit 75 Jahren jetzt gelernt.
Sehr zu empfehlen, wer einfach mal musizieren möchte und kein Instrument gelernt hat.
Eine Frage, die ich auch wirklich spannend fand, Jutta Janik aus Mühltal, die arbeitet im Demenzforum in Darmstadt und das ist jetzt wirklich schon sozusagen für Fortgeschrittene, nämlich die Thematik mit dem Hörgerät. Was ist da zu beachten? Verschlechtert sich Demenz, wenn man schlecht hört?
Also es verändert sich wahrscheinlich nichts bei der Abnahme der Gehirnmasse oder so, aber die neuronale Verschaltung nimmt sicherlich ab, weil wenn man nicht mehr richtig hört und bestimmte Frequenzen nicht mehr richtig wahrnimmt, fallen irgendwann die neuronalen Verschaltungen aus im Gehirn. Deshalb sagt man immer, Hörgerät immer tragen, wirklich regelmäßig tragen. Das hilft auf jeden Fall, demenziellen Symptomen vorzubeugen und einfach kognitiv fitter zu bleiben. Mhm. Und je kognitiv fitter man ist, je mehr Anregungen man hat und je mehr neuronale Verschaltungen im Gehirn auch im Alter dadurch erzeugt werden können, umso länger bleibt man einfach auch kognitiv fit.
Jetzt ist es ja so, es gibt 1000 Schattierungen von Demenz, haben wir schon besprochen. Die Übergangsphase, die ist ja oft viele, viele Jahre lang. Da nimmt vieles ab, Motorik, Sensorik, stringentes Denken und Erinnern. Jetzt die Frage, bekommen eigentlich solche Menschen in unserem Musikleben und in der ausgeübten Musik, also zum Beispiel eben auch im Konzertleben, genügend Aufmerksamkeit und Angebote? Ich habe ja das Gefühl, dass da immer noch eine eher wenig inklusive Haltung besteht.
Das ändert sich gerade. Ja, es gibt ein Bewusstsein, auch in den großen Opernhäusern, dass man spezielle Angebote macht für Menschen mit Demenz und mit ihren Angehörigen, spezielle Konzertsettings, kürzere Programme, Konzertprogramme zu anderen eben nicht abends oder so nachmittags mit entsprechender Anmoderation, vielleicht auch in leichterer Sprache. Und die Musikerinnen und Musiker werden auch gecoacht, um zu wissen, was kann möglicherweise in einem solchen Konzert passieren. Mhm. Aber wir haben eigentlich die Erfahrung, dass in der Regel nichts passiert, dass die Menschen so abgelenkt sind von der Musik, in dem Augenblick sich von der Musik so davontragen lassen, dass eigentlich ganz selten zu diesen üblichen Begleiterscheinungen kommt.
Ja. Aber nochmal zurück zu den Demenzpatienten, über die wir da gesprochen haben. Ich gucke auch mal noch auf die pflegenden Angehörigen. Also was raten Sie denen eigentlich? Die haben doch Musik vermutlich mindestens genauso nötig, oder?
Auf jeden Fall. Also das gilt für dieses ganze System, was um Demenz sich herum baut. Auch dem Pflegenden und Betreuenden tut die Musik gut. Wir merken das also immer in den alten Einrichtungen, die ja in Anführungszeichen musikalisiert sind, die sehr viel Musik ins Haus lassen, dass es auch dem Personal wesentlich besser geht. Ja, wir haben dann so ein paar Vorzeigerheime, wo auch die Leitung dann es ermöglicht hat, dass das Personal Gitarrenkurs, dann den Tischhafenkurs macht und dort herrscht eine ganz andere Stimmung, ein ganz anderer Geist und das erleichtert allen den Alltag, wenn viel Musik dabei ist.
Stichwort Musikschulen, es ist wirklich so, dass sich da was tut, sagen Sie. Also hat das auch zu tun mit diesem Bundesmusikverband Chor und Orchester? Hat ja da diese Initiative jetzt schon am Laufen, länger fit durch Musik?
Ja, das
tut sich da was.
Ja, da tut sich wirklich was. Dieser große Amateurmusikverband, der hat dieses Programm aufgelegt, jetzt gerade länger fit durch Musik. Und da geht es um demenzsensibles Musizieren in Gruppen, also unser Thema heute. Und versucht dann Leiterinnen, Leiter von Ensembles und Chören da drin zu coachen, den Umgang mit Menschen mit Demenz, die möglicherweise in ihrem Ensemble dann aufscheinen. Ich selbst habe in meinem Kirchenchor als 35-Jähriger eine Alzheimer erkrankte Dame gehabt. Ich hatte keine Ahnung von der Erkrankung und ich hätte ihr viel Gutes tun können aus der heutigen Perspektive, wenn ich das Wissen gehabt hätte, was ich heute habe.
Und das werden da jetzt wirklich alle drauf sozusagen, ich sage jetzt nicht ausgebildet, aber doch gestoßen, dass man da inklusiver wird?
Ja,
dass
man kann sich bewerben halt für dieses Programm.
Ja.
Und dann ist eine Weiterbildung da drin. Mhm. Wir haben auch jetzt in unserem Sendegebiet hier in Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung machen wir eine hochschulzertifizierte Weiterbildung Musikgeragogik mit dem Fokus auf Demenz. Mhm. Die läuft in der Landesmusikakademie in Engers, startet auch nächstes Jahr wieder, also auch mal um zu zeigen, es gibt eine ganze Menge an Aktivitäten, unter anderem auch die Bundesinitiative Musik und Demenz, die gerade gegründet ist, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikrat und der Musiktherapeutischen Gesellschaft und eben meiner Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik.
Ja,